You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy until you die.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 7. April 2025. Ihr hört den Uncle Bobcast Episode 319 und wie man vielleicht an meiner Stimme hört, es ist früh am Morgen.
Du liegst noch im Bett, lass mich raten.
Verhältnismäßig. Es ist 8.36 Uhr. Nein, der Wecker hat kurz vor sieben geklingelt, aber ich habe erst meinen dritten Kaffee, ich bin noch nicht so am Start. Aber ich grüße dich, Nils. Wir haben uns eigentlich letzte Woche relativ viel gesehen. Trotzdem schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du hattest ein glorreiches Wochenende.
Das Wochenende war schön, ja, aber leider, wie so häufig, windarm.
Ja, was der eine gut findet, findet der andere scheiße.
Ja, also um da mal bei uns an unser Thema von vorhin anzuknüpfen, was ich ja noch häufiger checke als Aktienkurse, sind die Windprognosen. Ne? Es sieht übrigens im Augenblick relativ gut aus für nächsten Freitag, Samstag.
Wie sind da deine Erfahrungswerte? Kann man an einem Montag wirklich sich schon, also macht es Sinn, sich dann aufs Wochenende zu freuen, oder ist das ähnlich wie die Aktien, dass es eigentlich scheißegal ist, was der Montag sagt?
Das kann man so pauschal nicht, auch das ist eine komplizierte Sache. Also es gibt so, also ich beobachte das ja wirklich intensiv seit einem Jahr und generell ist es so, dass die Windprognose in der App, mit der App Windfinder, wo ich natürlich auch Premium-Member bin, um sozusagen die bestmöglichen Prognosemodelle zu erhalten.
Natürlich.
Die gehen rund 10 Tage im Voraus. Also heute 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Tage im Voraus. Ja. Und daran kannst du definitiv eine Tendenz ablesen, wenn da mal ein Tag, wenn immer windstill ist und du hast an einem Tag, in 8 Tagen ist ein Windtag, dann weiß ich aus Erfahrung, der kann ganz weggehen, der kann sich einen Tag nach vorne schieben, der kann sich einen Tag nach hinten schieben. Wenn allerdings nach 4 Tagen der Wind nach oben geht und dann konstant für 7 Tage durchgängig angezeigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da definitiv was passieren wird. Also das ist...
Okay, ich muss jetzt nochmal ganz kurz die Verbindung ziehen, einfach weil es mich interessiert. Wie umkämpft ist denn dieser Windprognose-Nischenmarkt? Wie viele Anbieter gibt es denn da? Weil es scheint ja Interessenten daran zu geben und ich witter da einen Markt und auch eine, man krallt sich das Wetter vom Kachelmann, baut sich eine App und greift bei dir ab, oder?
Ja, im Grunde läuft das jetzt, so wie ich das verstehe, läuft das genau so. Also es gibt hier für den deutschsprachigen Bereich, also im deutschsprachigen Bereich ist Windfinder relativ stark, würde ich sagen. Sind die aus Kiel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ist, glaube ich, ein deutsches Unternehmen. Dann gibt es international sehr angesehen ist Windy.com. Und dann gibt es noch sowas wie Windguru. Und ja, so, und dann das sind so die, sagen wir mal, Wind zeigt dir ja auch die Apple Watch oder das Apple Wetter an, allerdings nicht mit den Daten und auch mit dann nicht in der mit den Einheiten, die geben das dann in Kilometer pro Stunde an und so. Und so im Wassersport hättest du gerne andere Werte und dich interessieren auch noch sehr genau die Windrichtung und so. Das heißt, die Prognosemodelle, glaube ich, auf die alle zugreifen, die greifen alle auf ähnliche oder die gleichen Prognosenmodelle zu, weil die haben ja selber keine Satelliten in der Luft.
Klar. Ne?
Am Ende ist das wirklich so ein bisschen so, wie ist die Optik der App und wie werden die Daten präsentiert und.
Und hat man auch so Live-Daten? Also sprich, wenn da irgendwo so ein Windrad in Kiel steht, kannst du das auch.
Ja.
Okay, genau. ich rieche da ein Geschäft. Ich werde mich damit beschäftigen.
Ich persönlich nicht, weil die, jetzt muss ich sagen, diese Abos, die ich bei den ganzen Winddingern habe, das sind mit so die günstigsten Abos. Mhm. Also wir reden jetzt hier so von 15 Euro im Jahr oder sowas oder 20 Euro im Jahr.
Okay.
Also so ein.
Werde ich erhöhen.
So roundabout 1 Euro im Monat zahle ich für diese Prognose.
Okay.
Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da jetzt das ganz große Geld mitverdienen lässt.
Okay, gut. Nils, wie hast du die vergangene Woche überstanden? Und wie hat sie dir gefallen?
Ja, also beides kann ich mit sehr gut beantworten. Gut. Also die letzte vergangene Woche, die Way Up North Woche in Berlin, hat mir sehr gut gefallen und ich habe sie auch sehr gut überstanden. Und dass sie mir sehr gut gefallen hat, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Mhm. Also ein Grund war das Wetter. Ich bin so leicht, zufriedenzustellen. Ja, wirklich. Ja. Also ist das Wetter gut, ist bei mir gut. So, das ist schon mal eine Faustregel.
Ja, ist glaube ich bei fast jedem so, ehrlich gesagt.
Ja.
Es sei denn, es wird dann zu warm, dann fangen manche Leute wieder an zu nörgeln, ne?
Ja. Und dann war es einfach schön, so viele Leute wieder zu treffen und zu sehen. Und das fand ich war eine große Freude.
Es wurde so ein bisschen gescherzt, ne? Und da ist was dran. Es war ganz gut, dass das Ereignis so viele Pausen hatte. Und es wurde tatsächlich auch gemutmaßt, ob man nicht mal eine Veranstaltung, die nur aus Pausen besteht, macht. Fand ich ganz gut. Ich glaube, Alex und Nicole hatten die Idee und das ist so großartig.
Ja.
Nimmst du 150 Euro Eintritt und machst Pause. Super.
Ja.
Also was mich am meisten geflasht hat, war der Montag. Der Montag, dieses Treffen in The Greens am Krügel 2. Alex hat durchgezählt, als wir da saßen in diesem, also wir hatten ein bisschen Schwein. Dieses Café, was ich rausgesucht habe, war relativ klein. Ich hatte auf gutes Wetter spekuliert. Es war an dem Montag noch kein gutes Wetter. Es hat tatsächlich auch ein bisschen geregnet. Und wir konnten im Treppenhaus sitzen, was jetzt ein bisschen albern klingt, aber da waren Tische und wir konnten uns da ausbreiten, was sehr, sehr schön war. Und Alex hat einmal überschlagen und ich glaube ihm jetzt einfach mal, er meinte, es waren zum Peak 70 Leute da. Das ja, dafür, dass sich 20 Leute angemeldet haben, finde ich ja schon fast wie eine Frechheit.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das lässt Rückschlüsse zu. Also an dieser Stelle möchte ich einmal Werbung machen für unsere WhatsApp-Gruppe, die UBC-WhatsApp-Gruppe. Der Link ist in den Shownotes, dort kann man beitreten. In dieser WhatsApp-Gruppe gibt es so 6 Untergruppen ungefähr, ne? Mhm. Oder beziehungsweise die Hauptgruppe, der Link, der führt, das nennt sich dann Community und diese Community ist aufgesplittet in 6 Untergruppen, in die man sich dann jeweils nach Lust und Bedarf anmelden kann.
Und auch wieder abmelden, wenn man will.
Und auch natürlich wieder abmelden, logisch. So, und jetzt möchte ich auf der einen Seite natürlich dafür werben, diese Gruppen zu betreten, um dort also an den Konversationen partizipieren zu können. Mhm. Auf der anderen Seite stelle ich natürlich in Frage, ob die Partizipation an diesen WhatsApp-Gruppen so seriös ist, weil wenn so sagen so 15 Leute, jo, ich komme mal vorbei und anschließend stehen 70 da,
ja.
Dann dann stellen sich mir Fragen.
Ja, es macht halt so eine Organisation auch einen Tucken schwerer einfach, ne? So ein ganz bisschen.
Ja.
Egal, es war ein Traum. Dieser Montag hat super viel Spaß gemacht. Es gab Bildkritiken, aber auch einfach wahnsinnig viele Gespräche. Und die 2 Stunden oder 2,5 Stunden, die wir da waren, waren mit dem Fingerschnipsen vorbei. Und dann kam so ein bisschen die Ernüchterung, das fand ich beim letzten Mal in Berlin viel, viel schöner, diese Location, die sie da zur Anmeldung genommen haben, die war Käse. Die war wirklich, ich fand die übel. Also wirklich, ja.
Das Allergeilste war, hast du die eine Bedienung mal beobachtet? Hast du dir mal was bestellt?
Nee. Ich war in einer Bar.
Man muss dann eine kurze, vielleicht die Leute, die jetzt nicht so Way Up Berlin, Way Up North erfahren sind, da muss man vielleicht eine kurze Vorgeschichte zu liefern. Also dieses Event fand ja eigentlich, egal wo auf der Welt, eigentlich immer in so Kinosälen oder ich glaube auch mal in einem Theater statt, in Stockholm und vielleicht auch in Rom, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, aber im Grunde immer Theater- oder Kino-Atmosphäre. Mhm. Und das haben die ja ganz normal gemietet, so wie wir auch damals beim Keep It Real. Und dann ist das da deren Turf und da machen die halt so ihr Ding. So weit, so gut. Dann haben sie immer eine Akkreditierung am Vorabend, haben wir damals auch gemacht. Auch dafür haben wir uns eine Location gemietet, die wir bezahlt haben. Und ich hatte jetzt jüngst immer so ein bisschen den Eindruck, dass die so bei der Orga einfach eine E-Mail relativ random an irgendwelche Locations in Berlin geschrieben haben, haben gesagt so, ey, können wir mal mit ein paar Leuten irgendwie abends vorbeikommen, eine kleine Akkreditierung machen, die trinken bestimmt auch was bei euch. Und dann wird die Location immer gesagt haben, klingt ganz gut, wir haben montags abends nicht so viel, ist nicht so viel los, da können wir ja noch ein paar Bier verkaufen, dann kommt doch mal vorbei. Und so hatten die das, so kam mir das übrigens auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren vor bei der Party-Location, die sie gewählt haben. Da warst du ja nicht. Nee. Die waren ja vollkommen, die sind ja vollkommen überrannt worden da. Ich glaube, das war auch nur so eine E-Mail. Wir würden gerne abends mal vorbeikommen mit ein paar Leuten. Und dann standen da irgendwie so 300 Feierwütige und diese Location war vollkommen von der Kapazität.
Überfordert.
Vollkommen überfordert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen da rein, unten in diese Lobby vom Hotel am Montagabend zur Akkreditierung. Mhm. Und an sich fand ich den Ort erstmal okay. Also es war halt eine relativ große Lobby vom Hotel, das war auch so ganz kuschelig dort, aber es wurde relativ schnell voll. Und ganz offensichtlich hat das Hotel entweder nicht gewusst, was da passiert, oder sie haben es ihren Mitarbeitern nicht gesagt. Aber die eine Frau hinter der Bar, und das übertrug sich auch auf die anderen, die war so stocksauer, dass die Tassen und Gläser geschmissen hat dort. Die hat die Speisekarte als da irgendwie gleich direkt 30 Leute, wir nehmen eine Pommes und einen Burger und so, hat die gesagt, gibt's nicht, hat die Speisekarten genommen, hat die weggefeuert in die Ecke, hat alle Wasserflaschen, die kostenlos zur Verfügung standen, sofort abgeräumt, hat rumgeschrien hinter der Bar, man soll sich hier, weißt du, so verpisst euch hier und was ist das hier alles. Die war voll, die hat vollständig die Fassung verloren. Die hat richtig Gläser geschmissen da hinten.
Wie schade, das habe ich nicht mitbekommen.
Also sowas habe ich auch, ich habe ja in Berlin wirklich schon einiges erlebt, was, sagen wir mal so, in dem Bereich Servicewüste reinpasst. Ne? Aber das war wirklich auch für Berliner Verhältnisse echt Next Level.
Ja, zumal wir in Mitte waren. War Mitte, ja. Ne? Also ich meine, die sind ja nun Touristen und sowas gewohnt, wenn das hier bei mir im Süden passiert, meinetwegen. Schade, habe ich wirklich nicht mitbekommen.
Die war, also die Frau, die war so hart drauf und die hat natürlich ihre Kolleginnen und Kollegen da auch angesteckt, ne?
Ja, also es war schade, weil das war vor 2 Jahren deutlich netter in dem Brewdog, oder war ein Brewdog, ne? Da sind wir ordentlich versackt. Das Bier war auch
das
fantastisch.
Stimmt. Okay, jetzt weiß ich auch, warum. Ja, okay. Ich hatte jetzt nicht diesen Vergleich hergestellt. Dann gebe ich dir natürlich recht. Dann war diese Lobby natürlich Schrott.
Ja.
Im Vergleich. Ja. Okay. Das hatte ich jetzt gar nicht. Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass die beim letzten Mal hatten die ja wirklich eine gute Location.
Ja, genau. Ich bin relativ direkt dann auch gegangen. Also ich war eine Stunde und dann habe ich gesagt, das führt hier zu nichts. Und dann und das war im Brewdog halt anders. Nun gut, bei den Vorträgen, ja, was soll man sagen, für mich, ich habe durchgezählt, war, glaube ich, mein 4. Way Up North, 2 in Stockholm, 2 in Berlin. Ich hatte Schlimmeres befürchtet, weil tatsächlich, das fand ich positiv, normalerweise sind viele tragische Fälle bei den Vorträgen, also viel Krankheit, viele Todesfälle und daraus resultierend immer diese, ich gehe in die Hochzeitsfotografie, dieses Lebens, also dieser.
Aber das war schon Up Way Up North Nummer 1 Thema. Das war damals, das hat sich genau, komplett durchgezogen, genau. Durch 10 Jahre.
Und das war dieses Mal, ein, zweimal ist es durchgeklungen, aber verhältnismäßig wenig. Und das fand ich positiv, weil das geht mir gewaltig auf den Zünder, weil das so ein Taschenspielertrick ist. Weißt du, du machst traurige Musik, du machst eine traurige Story, traurige Bilder, alle flenden, aber das macht keinen guten Vortrag in meinen Augen. Also das ist wirklich ein Taschenspielertrick, den habe ich diesmal ein oder zweimal wahrgenommen. Musste ich meinen Nachbarn auch immer sagen, jetzt kommt der Taschenspielertrick. und ansonsten fand ich es relativ neutral, was ich erstmal gut fand. Ja, also ich hatte Schlimmeres befürchtet, insofern war ich auch von den Vorträgen eigentlich ganz zufrieden. Ich bin einmal eingeschlafen bei einem Vortrag, das war auch vor 2 Jahren deutlich häufiger der Fall. Insofern war das, auch da finde ich eine gelungene Veranstaltung. Wie gesagt, es waren relativ viele Pausen und wäre ich jetzt da nicht in so einer großen Community unterwegs gewesen, hätten mich die vielleicht genervt, aber so hat das auch gut gepasst.
Ja, okay, gut, alles klar. Wobei ja auch, das muss man sagen, dass diese Hochzeitsfotografinnen-Szene doch schon sehr relativ inklusiv ist. Also das heißt, ja, wenn man dort mal alleine hinkommt, man findet da schon Anschluss. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man nur ausgegrenzt würde oder so und da jeder nur mit den Leuten spricht, die er denen er auch sonst spricht. Das stimmt. Ich habe es ganz ähnlich empfunden. Ich bin nicht eingeschlafen, was allerdings auch daran lag, dass ich zweimal weg musste. Auch das ist jetzt keine Neuerung. Das hatte ich beim letzten Mal Berlin auch schon. Also ich musste zweimal zu Jobs fahren. Mhm. Was für mich dann auch am Ende okay war. Also ich bin immer morgens da gewesen und bin dann einmal so für 2-3 Stunden abgehauen und bin dann wiedergekommen. Und deswegen habe ich so ein paar Highlight-Vorträge leider nicht mitbekommen.
Ja, tatsächlich, du hast den allerersten und den allerletzten verpasst. Es waren wirklich oberes Drittel Vorträge. Sherry und Mike, die waren schon mal da. Ich glaube, waren die? Die müssen in Schweden. Du wirst sie in Schweden schon mal gehört haben, auch wenn du dich nicht erinnerst. Aber die waren vor Jahren in Schweden schon dabei. Die waren wirklich toll. Das hat Spaß gemacht und die erste kriege ich nicht mehr zusammen. Doch, ich glaube, es war so eine Familienfotografin. Oder hast du die Familienfotografin gesehen? Naja, ist auch scheiße. Nee,
habe ich nicht gesehen. Hast du denn eine Erkenntnis gezogen aus dem Way Up North? Hast du einen roten Faden gesehen oder wahrgenommen? Und hast du eine, sagen wir mal, so ein oder zwei Grunderkenntnisse für dich mitgenommen?
Schwer. Jetzt erwischst du mich ein bisschen kalt. Vielleicht die größte Erkenntnis, aber das deckt sich, glaube ich, mit den Way Up Northen der letzten Jahre. Es ist fast keine epische Fotografie mehr dabei. Ne? Also das ist wirklich, ich möchte nicht sagen tot, aber es ist Gott sei Dank vorbei. Es ist wirklich deutlich reportagelastiger. Hier und da war es auch tatsächlich rotzige Fotografie, also so unsaubere Fotografie, wo ich auch meine Schwierigkeiten mit habe. Also die langen Belichtungszeiten waren auch vertreten. Die mag ich im Prinzip auch, aber die müssen gut sein. Und das habe ich nicht jedes Mal so gesehen, dass das jetzt also wenn eine lange Belichtung bei einem Menschen, also bei einem Bild mit Menschen drauf ist, kann ich es verstehen, aber es waren halt auch irgendwie Deko abfotografiert mit einer Bewegungsunschärfe. Das macht für mich keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Warum sollte man da eine Bewegungsunschärfe in ein ruhendes Objekt bringen? Also, aber vielleicht bin ich da auch zu alt. Ansonsten eine Quintessenz.
Ich habe drei Erkenntnisse für mich mitgenommen.
Da bin ich gespannt. Dann erzähl mal.
Aber die sind vielleicht banaler, als du dir das jetzt vorstellst. Also Punkt Nummer eins, die Preise für Hochzeitsfotografie sind nicht im Keller, aber sie sind, das habe ich jetzt auch nochmal festgestellt während der Konferenz, wenn man so in den internationalen Bereich reingeht, also in die USA guckt, die ja nun auch wirklich stark sind in dem Bereich. Ich bin lange nicht in den USA gewesen und mir war nicht klar, dass das Preisniveau, das allgemeine Preisniveau in den USA so hoch ist. Mhm. Ja, das heißt, was für mich wichtig ist, gerade auch wenn ich so, keine Ahnung, Content aus Amerika sehe oder so und insbesondere wenn es dort in den Preisbereich geht, dann muss man das immer so ein bisschen in Relation sehen, weil wenn die von Tagesgagen von 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro reden, dann würde man in Deutschland das Ganze ja schon wirklich im absoluten Premium-Segment verbuchen, was dort so, sagen wir mal, noch so im gesunden Mittelfeld so gefühlt ist, ja. Was aber nur daran liegt, dass die einfach ein Preisniveau haben, was sie vielleicht vor 10 Jahren noch nicht hatten. Das heißt, das war eine Erkenntnis, okay, jetzt klick, wenn in Amerika für unter $5,000 keiner mehr anfängt zu arbeiten, dann hat das vielleicht nicht was damit zu tun, dass die Amerikaner alle so bereit sind, so wahnsinnig viel Geld für so wahnsinnig gute Fotografen auszugeben,
sondern es ist einfach inflationsbedingt.
Ja, genau. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass ein Ei auch schon 10 Euro kostet. Ne?
So.
Und dann muss halt, da muss ein Fotograf halt entsprechend mehr kosten. Das heißt, erste Erkenntnis, man muss das Big Picture sehen, um das vernünftig für sich bewerten zu können. Der Punkt Nummer zwei ist, dass wenn man in der Hochzeitsfotografie gute Preise aufrufen möchte und dort gut unterwegs sein möchte, dann muss man sehr viel Energie reinstecken. Das war früher auch schon so, aber ich habe das Gefühl, dass das ist so geblieben, vielleicht hat sich sogar noch ein bisschen verstärkt. Und zwar dieser Gedanke, ich gebe nicht nur gute Fotos und meine Zeit an dem Tag, sondern ich verhalte mich im Prinzip wie der beste Freund, der Wedding Planner. Und ich bin immer ansprechbar, auch im Vorfeld, und ich bringe mich ein mit Ideen, und ich lobe die, und ich halte Händchen, und ich habe ein Taschentuch dabei, und ich bin einfach ein richtig gut gelaunter bester Freund.
Ja.
So, das heißt, du musst dich sozusagen vollständig zurücknehmen im Vorfeld, währenddessen und im Nachgang, und musst da sozusagen mit voller Power reingehen, um den Paaren das bestmögliche Erlebnis zu bescheren, um dann natürlich auch die bestmöglichen Preise zu bekommen dafür.
Aber nicht die bestmöglichen Bilder, meiner Meinung nach.
Nicht, deswegen habe ich ja gesagt, die Bilder sind nicht alles, sondern vielleicht, ob sich das geändert hat, weiß ich nicht, aber dieses ganze Erlebnis mit dem Dienstleister sozusagen oder mit dem mit dem Fotografen, dass das, zumindest ist das bei mir durchgekommen, dass das bei für viele der Vortragenden dort extrem wichtig war und ein großer Punkt ist, dass der Servicegedanke und dass dieses Erlebnis, dass das halt ein mega Ding ist.
Ja.
Und mir ist das so aufgefallen, weil ich versucht habe, mich in den letzten Jahren in die andere Richtung zu bewegen. Da es für mich die Hochzeitsfotografie nicht mehr wichtig ist für meinen Lebensunterhalt, habe ich versucht, das pragmatischer an die Sache heranzugehen. Also das Shishi eben nicht mehr zu machen und den vielleicht sogar noch den Keep it real Gedanken, den wir damals so ein bisschen mitgebracht haben oder mitgenommen haben, den hochzuhalten. Aber das weiß ich nicht, das ist für das reine Business-Konzept, für das reine Hochzeitskonzept, was ich ja nicht habe, ist das vielleicht jetzt nicht mehr so zielführend. Ja. Das ist so eine Erkenntnis, die ich so für mich mitgenommen habe.
Ist vielleicht bei der Hauptzielgruppe zwischen, sag ich mal, 20 und 35 nicht mehr so zielführend. Ich glaube, bei den älteren Paaren schon noch, aber die sind halt viel, viel weniger, ne? In der reinen Anzahl, in der Quantität. Und darum hat man vielleicht das Gefühl, da nicht mehr reinzupassen unter Umständen. Ja. Ich fand den Vortrag, oder hattest du noch einen Punkt?
Die dritte Erkenntnis.
Ja, bitte.
Die dritte Erkenntnis, das wird jetzt alle freuen, alle Technik-Nerds freuen, das ist eine Hands-on-Erkenntnis.
Die hätte ich auch, ja.
Ohne Hazer geht gar nichts. Also du musst, wenn das Getting Ready losgeht und du möchtest in dem aktuell angesagten modernen Stil fotografieren, dann musst du morgens das Hotelzimmer als allererstes wird eingenebelt. Bevor, direkt nach dem Hallo, erstmal Hazer in eine Steckdose.
Oh Gott.
Kurzer Hinweis, Licht muss sichtbar sein.
Ja, okay,
und das sage ich jetzt natürlich mit einem Augenzwinkern, aber auch mit einem Lächeln, weil ehrlich gesagt, die Optik mag ich auch schon. Also nicht so ein zugenebelter Raum. Aber wenn du das, wie das halt auch bei Filmen gemacht wird, weißt du, wenn du so einen Hauch Mist hast, dass du nicht so richtig weißt, war da einfach eine richtig geile Lichtstimmung oder hat da einer genebelt? Also das darf man natürlich nicht sehen. Ne?
Ja.
Das ist schon attraktiv fürs Foto.
Klar. Ja. Ab und zu hat man es ja auch wirklich von Natur aus. Ne? Und dann fängt man natürlich an zu schreien vor Glück.
Ja, genau. Und dieses Glück, das habe ich halt auf wirklich bei jedem, ich möchte sagen, bei mehr als jedem zweiten Vortrag gesehen. Mit Hazer wird schon sehr viel gearbeitet.
Ja. Ich dachte gerade, weil du bei der Technik warst, dass du auf Canon Ich habe relativ viel Zeit am Kennenstand verbracht, weil, und das wusste ich vorher schon von Rado, dass man bei Canon vorne auf den Objektivring den Weißabgleich legen kann, wenn man möchte. Und das kann meiner Meinung nach kein anderer Hersteller. Und das finde ich interessant, nicht nur für Hochzeiten, sondern auch für Business, weil man Weißabgleich ist so eine Kiste, die ärgert mich ganz häufig. Da könnte man effektiver werden. Da könnte man, weil das auch die KI noch nicht richtig sauber hinbekommt, den Weißabgleich dann aus einem ganz warmen Bild adäquat ins Kühle zu ziehen. Und da hätte ich gerne eine Lösung, die schnell geht. Und da habe ich mir die Canon Kameras angeguckt und die sind durchaus interessant und schön. Allerdings, das ist meine Erkenntnis, nichts für meine Hände. Sie liegen mir nicht gut in der Hand. Und ich glaube, das ist noch wichtiger als die technischen vielleicht Verbesserungen, die es bringt. Wenn ich eine Kamera nicht gerne in die Hand nehme, wird es nichts.
Mhm. Lass uns doch mal in dieses Thema etwas tiefer einsteigen, aber vielleicht das auch ganz kurz darüber führen. Also Way Up North, es kennen wir einen Hauptsponsor bei Way Up North.
Ich glaube, der Hauptsponsor.
Und während wir uns jetzt sozusagen mit den Vorträgen beschäftigt haben, wir haben unsere Erkenntnisse gezogen, sind wir dann so langsam zum Canon-Stand rübergegangen, weil man, die hatten alles da, alle Kameras, alle Objektive. Und ich hatte ja schon mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe schon mal immer so ein bisschen mit Canon geliebäugelt, weil ich deren Objektive so schön finde. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja, genau. Nicht aus einer Unzufriedenheit von Nikon, sondern ich habe immer so ein bisschen zu Canon rübergeschielt. Zuletzt habe ich ja auch mal zur Leica SL rübergeschielt. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus der Reiz des Neuen, also einfach mal was anderes als den gewohnten Turf, mhm, und handfeste. Es gibt so zwei, drei handfeste Vorteile, die ich jetzt insbesondere bei Canon sehe, die mich interessieren. Und auch ich bin zu diesem Stand gegangen und habe mich da mit dem Canon-Menschen unterhalten. Der hat mir auch gleich, also der war sehr freundlich, muss ich sagen. Also wenn ich ihm noch 10 Minuten gegeben hätte, ne, dann hätte ich am nächsten Tag dort gestanden mit all meinem Nikon-Zeug. Das hat er mir nämlich gesagt, er würde mir alles abkaufen, mir ein rundes Angebot machen und dann können wir sofort einfach einmal durchtauschen.
Das Angebot habe ich auch bekommen.
Ich würde gleich gerne nochmal auf dieses Weißabgleichsthema zurückkommen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also es scheint ja bei dir so der Trigger gewesen zu sein.
Total.
Und witzigerweise ist einer der Triggerpunkte bei Canon, also der positiven Trigger, ist genau das Handerlebnis.
Ah ja.
Ich mag hätte gedacht, die R5, finde ich, die liegt unheimlich gut in der Hand. Mir persönlich.
Hände sind ja sehr unterschiedlich. Unten? Ich habe das Gefühl, sie ist zu kurz unten.
Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber zu kurz unten mache ich mir immer gar keine Sorgen. Mir sind die Z6 und so sind mir auch alle zu kurz, aber da habe ich halt noch so ein Ding drunter geschraubt, ne?
Mhm. Ja.
Da habe ich ja kein, das lässt sich ja lösen, das Problem. Mhm. Wenn es denn so ist. Aber so insgesamt die Mulde und so, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich finde, die Kamera ist ein richtig schöner Handschmeichler. Mhm. Ich finde nach wie vor die Objektive wesentlich schöner als bei Nikon. Und damit meine ich jetzt nicht die inneren Werte, sondern die äußeren Werte. Mhm. Die, nur mal als Beispiel, mein absolutes Lieblingsobjektiv bei Nikon und ich glaube ganz allgemein, das ist das 50-1-2. Das ist bei Nikon optisch, es ist ein Traum, ist ein Hammer, ist mein absolutes Lieblingsobjektiv, es ist aber sehr groß, es ist irgendwie, ich finde es ein bisschen unförmig, es sieht sehr technisch aus, und bei Canon ist das ein relativ kompaktes und schlichtes Teil und es ist noch ein Müh leichter auch da als das von Nikon. Ich finde es einfach visuell attraktiv. Mhm. Und ich finde auch attraktiv, obwohl ich das früher so ein bisschen befremdlich fand, ist das 70-200, was sich so ausschiebt, was größer wird. Das finde ich auch von daher attraktiv, weil das halt super kompakt ist und da ich ja viel auf Veranstaltungen bin und viel mit dem Trolley arbeite und das Zeug nicht immer im Studio rumstehen habe, sondern wirklich viel unterwegs bin, ist es einfach ein Stauraumvorteil, den ich doch durchaus zu schätzen wüsste.
Ich habe mir noch ganz besonders bei Canon, also ich war glaube ich 2 oder 3 Mal an dem Stand und beim ersten Mal hatte ich auch die R5, heißt sie, in der Hand. Das ist die hat auch so bummelig 48 Megapixel oder sowas, ne? Ich glaube, in der Hand und hab das Display ausgeklappt und dachte, boah, viel geiler als bei der Z8. Besser verbaut, ganz leichtgängig. Bei der Z8 ist es irgendwie ein bisschen krampfig. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen beim ersten Mal. Und dann, als ich beim zweiten Mal da war, dachte ich, ach naja, doch nicht so gut, weil du es bei Canon tatsächlich nur so, und man strafe mich Lügen, vielleicht erzähle ich auch Quatsch, nur zur Seite ausklappen kann. Und du hast es dann halt neben der Kamera. Und gerade bei Hochzeit nutze ich diese Draufsicht wahnsinnig häufig, ne? Das heißt, ich fotografiere aus der Hüfte und gucke wie beim Schachtsucher nach unten. Und das geht mit der Canon gar nicht. Du hast diese, also geht schon, aber du hast das Display halt neben der Kamera und nicht praktisch im, in der Flucht der Kamera. Ist jetzt kein großer Nachteil, aber.
Ja, ja, mir geht es ganz genauso wie dir. Ich finde es auch komisch, hab aber drüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das eine reine Gewöhnungsfrage ist. Mhm. Weil du musst halt, also wenn du die Kamera tief hältst oder die Kamera hoch hältst, jetzt, weil du über Menschen drüber hinweg fotografieren möchtest, dann klappe ich auch bei meinen Nikons einfach das Display, kann das so ein bisschen kippen und dann kann ich hochgucken und sehe dann auch, was passiert. Mhm. Das ist bei Canon nicht so ohne weiteres möglich. Du musst es erst zur Seite wegklappen und dann musst du das Display drehen. Mhm. Das heißt, um zum gleichen Sichtergebnis zu kommen, musst du dann doch deutlich mehr an dem Monitor rumhantieren.
Aber dann ist es flexibler, ne? Dann kannst du es, glaube ich, praktisch
360 Grad drehen. Ja, ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Und ich glaube, wenn du mal Sam Hurd bei der Arbeit in so einem Behind-the-Scenes-Video siehst, wie schnell der dieses Ding irgendwie wegklappt, das ist, glaube ich, so eine Handbewegung, die wird dir nach einem Monat in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ich hätte nur Bedenken, oder da würden mich mal Erfahrungswerte interessieren, die Wahrscheinlichkeit, dass du plötzlich mal den Monitor einfach mal in der Hand hast, also getrennt von der Kamera, die sehe ich ja doch. Sehe ich ja doch als sehr viel höher an, weil ich weiß nicht, dieses Gelenk, das ist schon alles sehr. Das weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig das ist, aber.
Weiß ich auch nicht, ja.
Ja, also, was ich halt wirklich gut fand, ist, also ich mochte den Sucher auch, der R5, Mark II in dem Fall. Und was ich gar nicht wusste, dass Canon das hat, und das fand ich auch echt cool. Du hast oben da beim Daumen, da wo auch so AF-On-Taste und so üblicherweise ist, da hast du so einen Knopf, der ist so ein bisschen wie so ein Touchpad. Der ist, du kannst über den wischen, wie bei so einem Trackpad. Mhm. Und damit kannst du, und das geht so flüssig und so akkurat, damit kannst du zum Beispiel den Fokuspunkt verschieben und so. Also ich war so ein bisschen begeistert, wie das doch funktioniert. Und dazu kommt noch, das ist ja etwas, ein Feature von Canon, was Nikon noch nie hatte, das ist einfach hinten das Daumenrad. Wenn du Bilder auswählen möchtest oder schnell durchgehen möchtest, klar, du kannst das bei Nikon auch mit den Rädern. Zeigefinger und hinteren Daumenrad machen. Die hat Canon ja zusätzlich auch, aber zusätzlich hat es halt hinten dieses große Drehrad und das Ding ist einfach ein Traum. Und das sehe ich halt auch mittlerweile noch viel mehr als Vorteil, weil sich mein Workflow einfach geändert hat. Dieses Highspeed abgeben, Highspeed auswählen, so alles sofort erledigen, die Kamera nicht nur als Kamera begreifen, sondern auch als Vorstufe, als erster Computer zur Datenverarbeitung. Mhm. Vielleicht auch mal perspektivisch mit Blick auf JPEGs weiterverarbeiten, weil geht noch schneller und so. Und da sehe ich, hat Canon zumindest Stand jetzt einfach einen Vorteil, da die Kamera aus meiner Sicht das einfach besser macht.
Aber wie gehst du persönlich mit dem Weißabgleich um? Verlässt du jemals den automatischen Weißabgleich oder lässt du den eigentlich zu 95% auf automatisch?
Nein, ich verlasse den relativ häufig.
Okay, und das ist doch krampfig bei Nikon, oder? Das ist doch wirklich ins Menü, also was heißt ins Menü, aber du musst da rein, du musst es umstellen, du gehst in den nächsten Raum, darfst nicht vergessen, das wieder zurückzustellen.
Ja, ich... Also meine Antwort ist, ich verlasse den relativ häufig, allerdings jetzt nicht so, wie du glaubst. Wenn ich eine Reportage fotografiere oder auf einer Hochzeit fotografiere, dann steht der auf dem automatischen Weißabgleich. Mhm. Und ich entscheide mich meistens noch am Anfang des Tages oder wenn ich zum Beispiel bei einer Konferenz in den Saal reinkomme, ob ich die den automatischen natürlichen Weißabgleich nehme oder ob ich den automatischen kalten Weißabgleich nehme. Mhm. Das kalt ist, glaube ich, Weiß bewahren oder irgendwie sowas. Und das andere ist, ich glaube, Raum oder Umgebungs... Ach, keine Ahnung. Du hast jedenfalls... Ich glaube, es gibt drei verschiedene automatische Weißabgleiche.
Ja.
Kalt, mittel, eher warm. So. Ich schalte... Wenn ich allerdings Blitzlicht benutze, dann gehe ich immer automatisch auch auf den Blitzlicht-Weißabgleich, weil der Automatik-Weißabgleich, der verhaut mir manchmal meine Blitzlichtbilder. Mhm. So. Sonst... Dass ich jetzt auf Schatten gehe oder so oder auf Sonne, mache ich es eigentlich nicht. Oder nee, selten. Das mache ich
auch nicht.
Sehr selten.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn ich so eine Canon benutze, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich in einen Raum komme auf einer Veranstaltung oder auf einer Hochzeit, ist ja scheißegal und der ist viel zu warm, dass ich dann ganz kurz am Objektiv vorne drehe, hinten aufs Display gucke, bis es mir gefällt und da dann bleibe. Das ist einfach so eine, weißt du, eine 2-Sekunden-Entscheidung. Ich stelle den kurz ein für den Raum, fertig, aus. Was ich bei Nikon tendenziell nicht mache. Also komplett in den manuellen Weißabgleich zu gehen. Ich gehe auch nur in diese drei Automatiken, die auch zu 80% passen, aber halt diese ganz warmen oder kalten Situationen nicht abdecken. Bin. Und darum finde ich dieses Feature toll. Und ich wünsche es mir einfach auch für Nikon. Und das war der Grund, warum ich diesen Canon-Stand in erster Linie besucht habe. Keine Ahnung, ob das jetzt...
Ja, also es gibt ein paar kleine Gründe, die aus meiner Sicht für Canon sprechen. Mhm. Ganz wichtig, nicht gegen Nikon, weil also das ist ja mein Konflikt. Ich bin mit Nikon ja generell sehr zufrieden. Also es gibt jetzt es ist einfach.
Als Beispiel, du hast es gerade gesagt, dass man wahnsinnig schnell den Fokuspunkt verschieben kann. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Fokuspunkt geschoben habe, weil das einfach mit dem 3D-Tracker machst du das nicht mehr, ne? Also du ziehst den, also du wählst den an und ziehst deinen Fokuspunkt.
Das ist richtig. Canon hat aber zusätzlich auch noch dein Eye-Tracking. Also Canon, du kannst dein eigenes Auge kalibrieren, sodass die Kamera sieht, wo du hinguckst und dort schon mal quasi, ich weiß jetzt nicht, ob vorfokussiert, aber den Fokuspunkt sozusagen schon mal darauf vorbereitet ist, dass da gleich die Action stattfindet.
Ja, der nette Canon-Mitarbeiter hat mir zwischenzeitlich drei verschiedene Fokusarten auf die Kamera gelegt. Ich war völlig aufgeschmissen zum Schluss. Ich, völlig durch den Wind war. Also es ist schon toll, was man einstellen kann.
Ja. Naja, also das Hauptproblem, warum ich da jetzt so meinen Gelüsten nicht freien Lauf lassen kann, ist Ines, weil das kann ich ihr aktuell nicht antun. Die hat mal vor ein paar Jahren von Canon zu Nikon gewechselt. Einfach aus Gründen, ich glaube, ich war derjenige, der mehr Equipment hatte. Mhm. Und wir tauschen halt untereinander aus. Ne? Das übrigens auch nochmal. Das hatte ich mir nochmal irgendwann notiert, weil das muss man auch, wenn ich in den letzten Episoden immer gerne über Leica gesprochen habe und jetzt ja sozusagen einen kleinen Leica-Fuhrpark mittlerweile hier liegen habe, der tatsächlich ein, wenn man das einfach nur ohne Kontext sieht, relativ übertrieben ist, auch aus meiner Sicht. Wir sind beides Vollzeitfotografen und wir nutzen das beide. Also wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ja mittlerweile zwei Leica Qs, ne, eine Q3 und eine Q3-43. Ich bin ja viel mit Ines unterwegs. Sie fährt auf Veranstaltungen, ich fahre auf Veranstaltungen. Die Kameras sind ständig im Umlauf. Entweder ist sie in meiner Hand oder in ihrer Hand. Also wir haben hier eine absolute Doppelverwendung für diese ganzen Dinge. Das muss man immer so ein bisschen, wenn ich ja über solche Sachen rede, muss man das vielleicht im Hinterkopf haben, dass auch wenn ich neue Objektive anschaffe oder so, wir haben 270-200, also die Brot- und Butterobjektive haben wir schon doppelt, aber wir haben viele spezielle Objektive, wie die 1-2-Objektive und so, die sind mal in ihrer Tasche, die sind mal in meiner Tasche, je nach Bedarf halt. Ja. Das muss man immer so ein bisschen, finde ich zumindest, muss man fair sein und das im Hinterkopf haben. Wenn ich ganz alleine wäre, dann sähe wahrscheinlich mein Equipment vor Park sähe anders aus. Der wäre ein bisschen reduzierter wahrscheinlich.
Ja,
naja, mal, gut, also die, auf jeden Fall, wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, du, pass mal auf, der nette Canon-Mann, der hat mir jetzt so ein Angebot gemacht und ich wollte jetzt mal zur Post und heute mein ganzes Nikon-Zeug wegschicken, dann wird die mich wahrscheinlich mit einem relativ schräg schiefgelegten Kopf angucken und fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.
Sie kann doch ihr 70-200 auch noch dazulegen. Ist doch kein Problem.
Ja, also wenn, dann müssten wir beide wechseln und da müsste ich dann wahrscheinlich, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich so viel Überzeugungsarbeit leisten müsste, weil sie ist natürlich als ehemalige Canon-Shooterin das Daumenrad, also dieses hinten auf dem, dieses Drehrad, da ist sie schon ein ganz großer Fan von.
Ja, ja. Am Ende weiß ich nicht. Also bei mir hat es nicht gereicht, dass ich jetzt total fickerig geworden bin.
Das hätte mich auch gewundert.
Sag mal, ich wollte nochmal ganz kurz zum Way Up North zurück. Marisa Martins, die Familienfotografin, die hattest du nicht gesehen, oder?
Mm-mm.
Dann war es wirklich der erste Vortrag. Das war insofern ganz spannend, weil die macht Familienreportagen so wie andere Hochzeiten, sprich über den ganzen Tag. Und ich bin mir gerade nicht unsicher, aber ich glaube, sie lebt in den USA, nimmt natürlich auch dementsprechend Geld dafür. Und ich fand es insofern spannend. Ich habe auch zwei Familien, die ich jedes Jahr begleite, wo ich jedes Jahr hingehe, allerdings immer für 2 Stunden nur. Und sie hatte natürlich unfassbar großartige Kinderbilder. Und ich glaube, die kriegt man nur, wenn man über den ganzen Tag geht. Oder ziemlich sicher. Und ich glaube, auch in Deutschland gibt es den Markt. Es gibt Leute, die so viel Kohle haben, dass sie auch 3.000 Euro oder 2.500 für einen Familienfotografen ausgeben. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das ein cooler Job. Du lernst die Familie kennen, du magst vielleicht die Kinder. Da kann man eine ganze Menge rausziehen. Aber ich glaube, der große Unterschied, da kenne ich vielleicht die USA auch zu schlecht, ist, dass man in Deutschland, oder zumindest ich könnte es mir nicht vorstellen, mit Kinderbildern zu werben, ne, auf einer Website. Das ist unfassbar schwierig und sensibel, völlig zu Recht sensibel. Und das ist der große Knackpunkt, weil sonst, glaube ich, ist es eigentlich ein schönes Businessmodell, was auch höchstwahrscheinlich ein paar Leute in Deutschland fahren. Aber wenn du, weiß ich nicht, einen schönen Sommertag. Ja,
wobei, ne? da möchte ich ganz kurz intervenieren. Also wenn das jetzt wirklich dein Begehr ist, wenn du das gerne möchtest, weil du merkst, okay, das wäre jetzt echt mein Ding. Ich glaube, dass das Zeigen und Portfolio aufbauen, dass das muss nicht der Knackpunkt sein. Weil jeder, der jetzt länger dabei ist, der weiß, man muss nicht einmal im Jahr oder man muss auf seiner Webseite nicht permanent neuestes Material haben, weil die meisten Neukunden, die zu dir kommen, die wollen ja nur Bilder sehen. Und ob die jetzt von heute oder von vor 3 Jahren sind egal. Das heißt, um dieses Problem, also ich sehe das auch so, das ist doof, das ist ein kleines Problem, aber das ist kein unlösbares Problem, sondern du musst einfach dann einfach in Vorleistung gehen und musst einfach sagen, ich mache jetzt irgendwie in diesem Jahr mache ich 3 oder 4 Jobs, die mache ich einfach für Umme. Ich möchte aber anschließend die Nutzungsrechte bekommen dafür. Also das ist jetzt kein unlösbares Problem. Unlösbar ist das Problem, dass du nach jedem Job neues Material hast, was du zeigen kannst. Das ist ein Problem, das kriegst du nicht gelöst. Aber dass du Material bekommst, da musst du einfach, das ist schon lösbar.
Ja, also nicht, dass ich das jetzt machen wollen würde, aber ich habe das Material. Aber die Problematik ist einfach, im Internet damit zu werben, ist halt das No-Go. Ding, ne?
Ja, aber ich sage, da musst du dann in Vorleistung gehen im Sinne von, ich mache euch hier ein Shooting im Wert von irgendwie 2.500 Euro. Aber ihr bezahlt nichts, sondern du musst
arbeiten. Aber wie komme ich an die Paare?
Ja, gut, das schon.
Also, in die Familien. Ne?
Ich glaube, dass beim Thema Persönlichkeitsrechte nicht jeder in Deutschland ist da so ganz, 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 ganz streng. Und bei einigen wird dann auch bei einem Preisschild von X wird dann auch, wird sich die Meinung vielleicht auch ändern.
Ja. Nun gut, ja. Insofern, ich glaube, wir können das Thema Way Up North abschließen. War eine schöne Veranstaltung. Gerne wieder. Dürfen gerne wieder nach Berlin kommen.
Weil wir gerade so schön über Kameras und über Kameratechnik gesprochen haben, würde ich gerne noch eine andere Kamera hier einmal in die Runde schmeißen. Ja. Die würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Und zwar hat Fujifilm eine neue Kamera vorgestellt. Hast du das mitbekommen?
Nein. Aber ich gehe sofort auf die Website.
Dann muss ich jetzt ja bei Adam und Eva anfangen. Fujifilm hat ja die sehr beliebte und erfolgreiche Serie der X100 Kameras.
Ja, ich habe die erste Generation hier zu Hause.
Echt? Immer noch? Ja. Ich habe die auch gehabt, aber die habe ich natürlich schon, die habe ich schon lange, also vor, keine Ahnung, vor 8 Jahren verkauft oder so.
Ja, die steigt ja im Preis, glaube ich. Ich warte noch ein bisschen. Okay. Ist wie eine gute Aktie.
Ja, okay, verstehe. Also die allseits beliebte X100 Serie, eine Kompaktkamera, ich sag mal vom Konzept her ähnlich wie eine Leica Q und 35 mm Blende 2.0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit den Fuji typischen Vorteilen, tipptopp JPEG Rezepte mit schönen Looks und ja, genau. Also Fujifilm ist ja insgesamt, ist ja schon ein attraktives System und das Ganze mit einem APS-C-Sensor bei der X100. Soweit so unspektakulär. Und jetzt kam Fuji um die Ecke und hat eine Kamera rausgebracht, die nennt sich Fujifilm GFX 100 RF. Und dieses GFX, das lässt schon das deutet schon darauf, dass es auf das Fuji-Mittelformat geht. Und das ist jetzt sozusagen eine kompakte Festbrennweite Kamera mit 100 Megapixel Mittelformatsensor. Das Ganze bei Blende F, bei Blende 4. Und
witzig.
Ich habe das zur Kenntnis genommen und dachte so, wow, okay, und jetzt? ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe.
Das Objektiv ist sie, ne?
Ja. Also
lustig.
Ja, also jetzt bestimmt eine Kamera, ja, das macht mal Spaß, damit rumzulaufen, aber die kostet natürlich jetzt auch 5.500 Euro. Also die spielt in der Leica Q-Welt, ist aber ein Schlag größer. Bei Blende 4, okay, sie hat halt dieses, so ein kleines Mittelformat drin und hat 100 Megapixel, was ich allerdings auch nicht als reinen Vorteil sehe, weil da hast du natürlich Datenmengen zu handeln, die sind ja jenseits von Gut und Böse. Und
kann man die Crops einstellen? Also ja. Ähnlich wie bei der Leica, dass du einfach, ich sehe es hier gerade, mit 36, 50 und 63 Millimeter fotografierst?
Ja, kannst du, glaube ich, machen. Aber trotzdem, das Ding hat nicht mal einen Bildstabilisator und das bei Blende 4. Ich will das jetzt hier nicht alles nicht schlecht reden. Das ist bestimmt irgendwie auch schon eine geile Optik so mit Mittelformat und dann so eine vergleichsweise kleine Knipse, wobei so ganz klein ist das Teil nicht. Irgendwie ganz cool. Aber ich weiß nicht so, also ich habe halt gestaunt, habe die ganze Zeit überlegt, was hat sich die Marketingabteilung dabei gedacht? Also ist jetzt, wollen die davon wirklich viel verkaufen? Also ist das der Plan? Oder ich habe es nicht gecheckt. Also wenn ich bei Fujifilm Chef wäre, dann hätte ich gesagt, so auf jeden Fall interessante Kamera, aber die bauen wir mal nicht. Oder bin ich da jetzt zu hart?
Ja, es ist schwierig.
In meinem Urteil.
Ja. Ja, es ist strange. Es ist halt. Was soll ich zu der Kamera sagen?
Ja, genau. So habe ich das. Genau, ja. Das habe ich ja auch gedacht, ja.
Ja, vielleicht wirklich. Eigentlich, ja, für weiß ich nicht, Porträt. Für Street ist er eigentlich fast zu lichtschwach.
Ja. Porträt kannst du sicherlich mit der machen, allerdings auch immer mit, musst du auch so ein bisschen frei assoziieren, also oder immer im Crop denken, weil die hat also umgerechnet, das ist 28 mm. Es ist im Prinzip eine Leica Q. 28 mm, vergleichbarer Preis, Kompaktheit, allerdings eine Leica Q mit Blende 4 und Datenmengen, die einen umbringen. Also naja gut, egal.
Na, JPEG dann halt, ne?
Ja, das ist ein Punkt. Dafür steht ja auch Fujifilm so ein bisschen, das ist wiederum ein Punkt, ja.
Ja.
Also, Das ist jetzt eine Kamera, die mich insofern überrascht hat, dass ich es bis zum heutigen Tag, dass ich es noch nicht richtig gerallt habe, was so der tiefere Sinn jetzt davon ist. Das ist, ohne dass ich das jetzt schlecht machen möchte, ne? Ich finde Fujifilm ja insgesamt interessant. Also vor allen Dingen halt für den Privatkundenbereich finde ich es halt super interessant. Ich glaube, ich hätte auch eine Fujifilm, wenn ich mich jetzt heute von, ja, keine Ahnung. Also Fujifilm ist auch das, was ich, wenn mich Leute fragen auf der Hochzeit, was sie sich kaufen sollen, ich sage jedem, kauf dir Fujifilm. Damit wirst du wahrscheinlich am glücklichsten. Mhm.
Höchstwahrscheinlich ist es eine Ergänzungskamera. Wenn du den ganzen Fuji-Filmpark voll hast und noch irgendwie im Mittelformat was haben möchtest, dann vielleicht. Ich wollte mit dir ganz kurz noch, nur weil du hast das letzte Mal, die letzte Folge ist ja schon wieder ein bisschen her, 2 Wochen her, empfohlen, über die Serie sprechen, die du empfohlen hast, das Adolescence, spricht man so aus?
Ja, also, ja.
Ich habe sie durchgebinged, fand sie auch wirklich sehr ergreifend. Ergreifend ist das falsche Wort. Ich war technisch natürlich fasziniert von den One-Takes. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, wie viele Takes die gebraucht haben und war alles ganz spannend. Und es gibt ja auch so ein bisschen Material, wie die das gefilmt haben mit Übergaben und wie sie es an die Drohne geschnallt haben und geflogen sind und so weiter. Top. Also filmerisch top. Eins mit Sternchen. Die schauspielerische Leistung, eins mit Sternchen. Also besonders natürlich das Kind, unfassbar. Unfassbar schauspielerische Leistung. Super. Ich war enttäuscht von der Story. Ich finde, da war mehr drin. Ich fand's zu offensichtlich. Ich, weißt du, dieser erste Gedanke, da ist ein Mord passiert, wir haben hier einen Schuldigen. Ich dachte, da gibt's eine Wendung. Ich dachte, da gibt's einen Twist. Und dass ich das in 4 Folgen waren es, ne? Waren es 4 Folgen? Dass ich das einfach nur bestätigt hat in diesen 4 Folgen, das hat mich enttäuscht. Mhm. Ich hätte mir da gerne auch auf der Ebene eine Eins mit Sternchen gewünscht. Und das war es für mich nicht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch gedacht, also ich enttäuscht bin ich überhaupt gar nicht. Ich fand die Story trotzdem gut. Ich glaube, wenn das eine amerikanische Serie gewesen wäre,
ja,
dann hätte es diesen Twist gegeben. Aber dass es den nicht gab, fand ich dann am Ende irgendwie auch ganz konsequent, sondern die sind halt nicht den Weg gegangen, den man vielleicht erwartet hat oder wo man die ganze Zeit gedacht hat, so macht man das doch in diesen Serien. Ja. Da muss doch jetzt noch was.
Ja, höchstwahrscheinlich war das der Twist, dass es keinen Twist gab.
Ja, genau.
Ja.
So habe ich es dann am Ende verstanden, so ein bisschen. Also das ist, ja, genau.
Also ich habe diese letzte Folge geguckt und dachte, jetzt kommt er. Und dann war es diese Folge, die auch großartig war mit der Autofahrt und unfassbar. Also diese, aber ich habe mich immer gefragt, ob diese One-Takes, wenn ich das angenommen gar nicht mitbekommen hätte und das sozusagen aus hätte blenden können, diese technische Meisterleistung, ob es mich dann so gecatcht hätte.
Ja gut, das ist jetzt müßig darüber zu reden, weil die Serie ist ja so angelegt als dieses Konzept und dann muss man sie natürlich auch als so bewerten und da jetzt nicht einzelne Teile raus subtrahieren, um dann darüber nachzudenken, wie hätte ich es dann gefunden, dass darum so. Ich hatte dir ja empfohlen, nachdem ich die erste Episode gesehen habe. Ich habe auch mittlerweile ja alle 4 gesehen und die Empfehlung bleibt auch so bestehen, natürlich. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass die jetzt irgendein Netflix-Abonnent noch nicht gesehen hat.
Ja. Sonst hätte ich auch hier ein bisschen gespoilert gerade. Fällt mir auf.
Also erste, zweite und dritte Folge fand ich richtig geil. Die vierte habe ich in Teilen übersprungen, weil sie mir auch zu hart war. Lustig. Vielleicht hatte ich auch einen falschen Tag erwischt, aber die fand ich am schwierigsten zu ertragen, also emotional, weil bei den ersten 3 Folgen war ja, vielleicht nicht in Folge 2, aber war ja das Kind auch immer sehr im Fokus und so. Und das ist ja sozusagen der Dreh- und Angelpunkt und da sozusagen so das direkte Dilemma und das direkte Leid, so, das war irgendwie okay, aber in der letzten Episode, wo sozusagen nur die Familie zu sehen ist ohne das Kind und die mit den Konsequenzen leben müssen und wie die das machen, das fand ich so schwer zu ertragen, dass ich über Teile immer drüber spulen musste, weil ich das mir nicht zumuten wollte.
Okay.
Ja, also die letzte...
Ja. War auch die schwerste, definitiv. Ja, crazy. So viel dazu. Ja, ansonsten wollte ich nochmal sagen, wir haben vorhin schon angesprochen, die WhatsApp-Gruppe hat eine neue Gruppe seit vorgestern, und zwar eine AI-Gruppe, wo die Idee ist, tatsächlich jetzt nicht nur fotospezifische AI-News zu teilen, sondern generell alles, was in diesem sehr spannenden Bereich passiert. Und da ist ja gerade in der letzten Woche, ich glaube, da können wir mal nächste Woche drüber sprechen, Nils, unfassbar viel passiert. Was ich auch gerade fotografisch oder für Fotografen betreffend, was ich gerne mal mit dir ausdiskutieren würde.
Ja, jetzt müssen wir allerdings so fair sein und zu sagen, dass wir können dann nächste Woche drüber sprechen. Ich weiß aber noch, üblicherweise sind wir ja erst wieder am 22. April dran.
Ja, das wollte ich ja damit sagen. Aber auch das wird da noch gut passen.
Genau. Wir sind dann allerdings, es kann sein, dass wir am, ich bin nämlich am, deswegen, das weiß ich jetzt schon, ich bin am Montag, dem 21., das ist der Ostermontag. Mhm. Da bin ich gar nicht da. Das heißt, wir könnten dann am Dienstag, würden wir ein bisschen später rauskommen und nicht morgens. Das muss ich jetzt, also Osterbedingt, glaube ich, ich hoffe, das ist akzeptabel, Osterbedingt wäre dann die nächste Episode, turnusmäßig am 22., vielleicht eher so am Nachmittag.
Okay, kriegen wir hin. Aber wenn wir gerade bei AI ganz kurz sind, würde ich gerne da, weil es thematisch passt, nur meinen Tipp des Tages, aber Erkenntnis des Tages. Ich hatte, darum musste ich auch die Akkreditierung bei WebMouth ein bisschen früher verlassen, eine Ausschreibung. Ich habe an einer Ausschreibung teilgenommen und habe die hier am Montagabend bis in die Nacht noch bearbeitet. Und da habe ich... Also die Ausschreibung war vom Bundestag und umfasste 11 mehrseitige PDFs, was relativ normal ist für Ausschreibungen. Also so dieses, ich habe die Seiten jetzt nicht gezählt, aber es war umfangreich, viele Regularien und natürlich verschiedene Lose, die ausgeschrieben wurden. Und ich habe diese 11 PDFs einer KI gegeben, und zwar, die habe ich letztes Mal schon genannt, die nennt sich Manus. Manus heißt diese KI, das ist ein Deep Searcher, ein Deep Seeker, und dem habe ich die 11 PDFs gegeben, und der hat ungefähr 10 Minuten gerödelt und hat diese PDFs sozusagen sich angeguckt und verarbeitet und hat am Ende mich gefragt, wie möchtest du es aufbereitet bekommen? Wie möchtest du jetzt, ich hatte auch 2, 3 Fragen dazu gestellt. Und dann habe ich gefragt, was bietest du mir denn an? Und da hat er gesagt, naja, ich könnte das hier natürlich jetzt hinschreiben oder ich könnte dir das einfach in eine Website programmieren. Und dann habe ich gesagt, naja, mach doch mal eine Website. Und dann hat er mir aus diesen 11 PDFs eine Website gemacht, die ich sozusagen einfach bedienen konnte und navigieren konnte. Und das war großartig. Das hat mir wirklich Zeit geschenkt in dieser Nacht und hat mir das Leben leichter gemacht. Ich konnte einfach durch diese Website surfen und bei jeder Frage musste ich nicht irgendwie suchen oder scrollen, sondern konnte mich an die richtige Stelle navigieren, und das war wirklich toll. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Wobei mir jetzt gerade die Vorstellungskraft fehlt, wie du das, weil du jetzt dieses konkrete Beispiel genannt hast, du hast jetzt eine Ausschreibung, und Ausschreibungen laufen, so kenne ich das zumindest, laufen über so lustige Portale, die über Softwares gehostet werden, die so gefühlt aus den 90er Jahren kommen, wo du dann ja später auch, du lädst dann ja im Prinzip PDFs oder teilweise Word-Dokumente hoch, ausgefüllte und so. Dass dir eine KI, sagen wir mal, den komplizierten Kontext einer Ausschreibung vielleicht ein bisschen häppchenartig aufbereitet, dass du einen besseren Überblick bekommst und so, das verstehe ich.
Ja.
Aber wenn du dann jetzt irgendwie so 3, 4 Fragen der KI beantwortest, schmeißt sie dir dann anschließend denn eine, ich sag mal, nicht anfechtbare Dokumente raus, wo du unten nur noch unterschreibst und sagst, okay, und das geht jetzt raus und alles.
Die Dokumente habe ich natürlich selber erstellt. Es ging eigentlich mehr um Sachen, die mir unklar waren, schnell wieder sozusagen nachzulesen. Ne? Also er hat mir die Homepage, ich habe sie gerade vor mir, unterteilt in eine Übersicht, also Ausarbeitung für die Ausschreibung Los 1 und Los 3. Ich habe mich nur auf diese beiden Lose spezialisiert. Eine Übersicht, dann hat er mir einen Navigationspunkt fürs erste Los, einen fürs dritte Los gemacht. Einreichungsanforderung war ein Punkt und Preisvorschläge. Ich hatte ihn dann darum gebeten, mal zu recherchieren, wieso das Preisniveau ungefähr ist. Und dann hat er mir eine relativ lange Liste an Preisvorschlägen gemacht, weil es pro Los, glaube ich, um 8 Preise ging oder sowas. Und das war die Aufteilung und da konnte ich halt immer wieder einfach nachschlagen. Und es war mir jetzt lieber, als irgendwie in einem endlosen Text das zu machen. Und ich fand einfach die Aufbereitung im weitesten Sinne originell, aber auch praktisch.
Nächste Frage, weil du gerade dieses Thema Preise angesprochen hast. Wie glaubst du, auf welcher Basis hat er dir Preisvorschläge gemacht? Weil wenn wir jetzt über die Bundestagsausschreibung reden, da würde ich jetzt mal behaupten, sind öffentlich zugänglich Preise, Ausschreibungen, wer hat wann mal wo was gewonnen, an die Informationen gut. Also ich meine, wenn sich die KI hackt in deren System und danach guckt, was in den letzten Jahren so an Preisen ausgeschrieben wurde und so. Ja, aber ich sag mal, öffentlich zugänglich ist da erstmal gar nichts.
Nee,
Ich
glaube, am Markt orientierte Preise und ich habe das auch überhaupt nicht für voll genommen. Ich habe es interessehalber ihn gefragt und war erstaunt, dass es sich mit meinen Preisvorstellungen nahezu 100%ig gedeckt hat. Und ich habe es wirklich nur aus diesem Grund gemacht, weil ich Interesse hatte. Wo er das hergezogen hat, könnte ich übrigens nachschlagen, weil er natürlich seine ganzen Quellen mir gibt. Habe ich aber fairerweise, ehrlicherweise nicht gemacht. Könnte ich aber mal machen. Ist eine spannende Frage. Ja. Und ich habe es wirklich nur gemacht, um selber mal zu checken, wo liege ich. Und Interesse halber, was bietet er mir an? Ich war der festen Überzeugung, dass er höhere Preise nimmt, weil ich dachte, er nimmt einfach Marktpreise, die meistens doch höher sind als eine Ausschreibung, wo alle auf Kampfpreise gehen oder viele auf Kampfpreise gehen, aber war gar nicht so.
Hm. Ja. Okay, jetzt werden wir natürlich leider nicht herausfinden, ob er recht hatte oder nicht. Egal, ob du die Ausschreibung gewinnst oder verlierst.
Ja. Nee, das wird man nicht. Aber ich kann noch mal wirklich nachschlagen, wo er sich die, der hat hier wirklich wirklich viele Quellen angegeben. Da kann ich einfach mal schauen. Ja, aber ansonsten, Manus ist nicht komplett frei, aber zumindest der Test ist frei. Und das kann man einfach mal checken. Und bei Gefallen kann man Geld nachwerfen.
Ja. In die Slotmaschine.
In die Slot. Genau. Ja.
Okay. Gut. Haben wir die Sache rund jetzt dann für diese Woche mit der KI? Wir werden da ja wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nochmal tiefer eintauchen, ne? Nehme ich mal stark an.
Unbedingt. Also was in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen passiert ist, auf fast allen KI-Plattformen ist doch relativ erstaunlich. Oder wird vielleicht eng für Fotografen. Nicht nur für Fotografen. Aber
ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich auch einige Dinge mit KI, mit ChatGPT regeln müssen oder geregelt. So, es bahnte sich bei mir an. Ich hatte so ein paar Themen hier auf dem Tisch. Da war mir klar, da werde ich ChatGPT, wird mir das gut weiterhelfen können. Und deswegen habe ich, das mache ich immer so monatsweise, auch da ein bisschen Geld nachgeworfen.
Mhm.
Und
die 20 Euro.
Ja, richtig, die 20 Euro nachgeworfen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich nie 1:1 Vergleiche gemacht, aber ich habe das Gefühl, dass das Bezahl-Chat-GPT, dass das eine andere Tonalität anschlägt. Das ist noch ein bisschen kumpelhafter und das lobt mich mehr. Also während das kostenlose ChatGPT ist ein bisschen, kommt mir ein bisschen pragmatischer vor, nicht ganz so emotional, sondern liefert ja auch einfach immer Ergebnisse, ob die jetzt richtig oder falsch sind, ist eine andere Sache, aber liefert Ergebnisse. Und das neue, also das bezahlt ChatGPT ist so, dass es immer sagt so, hey Nils, das ist richtig gut, was du dir da überlegt hast und ich kann dir da auch helfen. Und ich wollte nochmal sagen, also wirklich stark, also weiter so und lass uns das zusammen durchziehen. Und ich kann dich richtig gut unterstützen und so. Also es ist so ein bisschen cheerfuller so.
Ja, ich habe da keine Vergleiche. Ich habe das Bezahlmodell schon seit einem Jahr. Darum bin ich es wahrscheinlich Lob gewohnt. Was ich halt crazy finde, das greife ich jetzt vielleicht vor, ist aber tatsächlich, dass ich mittlerweile einfach relevante Sachen, auch gerade Bildentwicklungen, übers Handy mache. Also ich sitze in der U-Bahn, krieg eine E-Mail vom Kunden und generiere Fotos am Handy irgendwie, die dann aber in die Kampagne gehen.
Wir müssen das kontextualisieren. Du kriegst nicht eine Anfrage für ein Familienfotoshooting und generierst richtig. In der U-Bahn mit der KI ein Familienfoto dieser Familie, richtig, was du denen dann zuschickst. Du musst das in Kontext setzen. Ansonsten richtig. Kommen wir hier in Teufelsküche.
Richtig.
Machst du das bitte? Ganz kurz?
Ja, Entschuldigung. Werbefotografie. Es ging um Werbefotografie.
Werbefotografie und es geht um deine Tätigkeit in der Werbeagentur.
Richtig, genau. Und in dem Fall auch ohne Menschen, sondern einfach nur ein Hintergrundbild.
So.
Ja, schön.
Das kann sonst hier, es kann in einem reinen Fotografie-Podcast, kann das sonst zu Irritationen führen. Ich möchte jetzt vermeiden, dass alle anfangen, ihren Kunden hier KI-generierte Bilder mal schnell außer U-Bahn zur Verfügung zu stellen.
Guter Punkt. Ja, hast du noch einen Tipp der Woche oder Musik für uns?
Tipp der Woche nicht. Musik könnte ich liefern, ja?
Na dann, hau doch mal raus.
Ich fahre heute, jetzt gleich nach dieser Podcast-Aufnahme, setze ich mich in die Bahn, die übrigens ganz langsam bröckelt mein Vertrauen in die Bahn. Die haben jetzt lange dran gearbeitet, ich habe die Fahnen immer noch hochgehalten, aber jetzt so ganz langsam werde auch ich ungnädig mit denen. Ich fahre gleich
Ausfällen?
Nee, Ausfälle nicht. Also Verspätungen, okay, habe ich mich dran gewöhnt. Bordbistro, eingeschränktes Sortiment bis hin zu geschlossen im ICE, habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, weiß aber, dass es passieren kann. Jetzt fahre ich heute gehe ich zum Bahnhof und dann fahre ich nach Bielefeld. Die Fahrt dauert im Idealfall. Schaut auf
Bielefeld übrigens. Finale. Ja,
schau da.
Finale. Auch in den letzten 2 Wochen passiert.
Fahrt dauert üblicherweise so 2,5 Stunden. Heute 4 Stunden noch was. Ich weiß nicht genau, egal.
Na, über Hamburg, oder?
Ist jetzt das neue Normal, glaube ich, weil irgendwelche Arbeiten an irgendwelchen Gleisen, Brücken oder sonst was stattfinden. Das finde ich aber auf jeden Fall schon mal ganz schön nervig. Ja, auf jeden Fall, ich fahre nach Bielefeld. Ich bin eingeladen auf ein Konzert heute Abend. Das werde ich dort also wahrnehmen. Das ist von einer Band, die habe ich hier schon mal empfohlen. Roy Bianco. Der Name ist Programm und ich setze das Lied Sophia Loren auf die Playlist.
Natürlich, sehr, sehr schön. Ich habe mir heute Morgen ganz kurz überlegt, James Taylor hatten wir hier noch nie auf der Playlist, Brot und Butter Stimme für mich. Ich finde seine Stimme so abgöttisch schön und da kann ich drin versinken. Liedermacher der 70er Jahre, eigentlich mehr Liedermacher ist falsches Wort. Singer-Songwriter, glaube ich, würde man sagen. Und ich nehme Carolina in my mind und aufgrund dieser absurd schönen Stimme muss ich das machen.
Dann möchte ich das Ganze noch ergänzen. Ich möchte noch das Lied Fire and Rain noch mit in die Runde schmeißen. Das ist also von mir ein Brot- und Butterstück auf der akustischen Gitarre. Das habe ich mir mal irgendwann drauf geschafft und es ist ein wunderbar, also auf eine ganz, auf die James Taylor typische Art und Weise ganz wunderbar zerlegte Akkord.
Was sagst du zu seiner Stimme?
Die Stimme ist schön.
Ist auch, aber ich finde auch originell.
Ich finde die Art und Weise, wie er Akkorde zerlegt und die sozusagen im Fingerpicking-Style dann wiedergibt. Also der hatte andere Voicings von den Akkorden und die sind einfach so wunderbar, dass das Stück ist einfach, das macht wahnsinnig Spaß, auf der Gitarre zu spielen.
Ich muss eine kurze James Taylor-Geschichte erzählen. Ich habe den vor 6 oder 7 Jahren im Tempodrom gesehen. Da kam der und der ist Jahrgang meines Vaters und man weiß ja bei dem Alter dann nicht mehr, wie oft die noch kommen. Also habe ich gesagt, gehe ich hin. Auf jeden Fall hat sich auch total gelohnt und dann so in der Mitte des Sets hat James Taylor gesagt, so mir wurde gerade gesagt, ich soll eine Pause machen. Ich habe eigentlich, weiß gar nicht, warum ich eine Pause machen soll, aber ich soll jetzt eine Pause machen. Und die Band ging schon langsam und er hat gesagt, ich habe überhaupt keine Lust auf Pause, ich bleib jetzt hier einfach sitzen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, mit mir quatschen, in einer Viertelstunde geht's weiter. Und das fand ich groß. Die ganze Band ist nach hinten gegangen zum Pinkeln. James Taylor saß die ganze Pause vorne und man konnte sich mit ihm unterhalten. Und irgendwann kam die Band wieder und er hat weitergeschirrt. Habe ich so auch noch nicht erlebt, fand ich sehr originell.
Ja, sehr schön.
Gut, sehr schön. Ja, dann hören wir uns zu Ostern wieder jetzt.
Das machen wir.
Und in der Zwischenzeit lesen wir uns bei WhatsApp.
Ja, sehr gerne. Gerne auch in der KI-Gruppe.
Gerne. So machen wir das.
Alles klar. Bis dann.
Eine gute Woche euch allen. Ciao.
Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday. See each other again.